Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats und Cold Brew. Und mir gegenüber sitzt Nina Hofmann. Hey Nina, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit uns zu podcasten. Wie geht's dir?
Ja, schön, dass es klappt, Tobi. Mir geht's gut, aber vielleicht hört man es an der Stimme. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet, eigentlich nur so ein, zwei Tage. Und am Wochenende hat sie es auf die Stimme irgendwie gelegt. Und die ist seitdem noch nicht wieder so 100% auf dem Dampfer. Aber okay. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem.
Wir verstehen dich gut, aber sonst bist du wieder fit oder ist nur noch die Stimme?
Ja, ich habe gestern den ersten Tag wieder trainiert, noch keine irgendwie Intensität oder sowas, sondern nur ganz ruhige Grundlage und ein bisschen Gym. Und das jetzt nochmal heute ähnlich und morgen. Und dann geht's für ein paar Tage nach Maribor zum Downhill fahren.
Okay.
Schauen wir mal. Also hoffentlich, wenn der Schnee dann noch weg ist.
Ja, du warst ja auch super viel jetzt irgendwie, was heißt super viel, aber du warst Skifahren in den letzten Tagen, habe ich immer wieder gesehen.
Ich war einen Tag, ja.
Wirklich? Warst du nur einen Tag?
Naja, hat ja jetzt auch erst geschneit.
Ja, aber ich habe gedacht, wow, krass, nachdem sie jetzt in die Berge gezogen ist, jetzt nutzt sie es voll aus. Aber okay, das...
Es kommt schon alles noch.
Aber erzähl doch mal, wie ist es denn jetzt so? Du bist jetzt zumindest teilweise von Jena nach Innsbruck gezogen und hast es ja schon mal so ein bisschen angeteasert und so. Aber jetzt wohnst du da und wie fühlt sich das erstmal für dich an?
Ja, ist mega cool. Kleiner Tapetenwechsel. Also wie ich es schon gesagt habe, ich bin jetzt nicht Vollblut Innsbruckerin oder so. Ich habe meine Wohnung nach wie vor in Jena. Ich bin auch nach wie vor trotzdem auch noch viel zu Hause. Es ist wirklich so 50-50. Und es geht mir vor allem um Trainingsmöglichkeiten halt hier in Innsbruck. Und die Lage ist einfach perfekt. Du bist halt von hier so viel schneller in anderen Orten. Also jetzt im Winter, zum einen hatte ich halt Bock auf ein bisschen mehr Skifahren. Zum anderen, was den Sommer dann angeht, ist es natürlich fürs Radfahren einfach optimal. Ja. Und auch so coole Leute hier, coole Connections schon und es ist einfach ein guter Vibe. Tat mal gut, irgendwie ein bisschen was Neues. Aber trotzdem bin ich auch noch in Jena, in Saalfeld, in Thüringen ab und an. Was heißt ab und an? Also im Sommer wird es dann ab und an werden, weil man halt dann auf den Rennen unterwegs ist. Jetzt im Winter geht's eigentlich.
Ja, ich wollte sagen, Tapetenwechsel, ich meine, du bist ja eh schon kaum zu Hause. Und aber ja, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, du bist ja in Jena relativ gut ausgestattet mit deinem Training, mit der Trainingsfacility, da wo du ja, ich glaube, schon wirklich seit vielen Jahren trainiert, oder? Hast du da auch trainiert, als du damals noch Leichtathletik gemacht hast?
Genau, also momentan, wenn ich in Jena bin und mein Krafttraining und so oder sage ich mal alle Sachen Indoor mache, gehe ich nach wie vor in die Laufhalle und trainiere dort mit der Sperrwurftrainingsgruppe, beziehungsweise ich trainiere mittlerweile ja super viel alleine einfach und wer da ist, ist da und dann ist aber immer cool, wenn man dann noch jemanden hat zum Quatschen.
Wie ist es jetzt, du musstest dir das ja alles irgendwie in Innsbruck neu suchen, oder? Ja. War das relativ einfach, weil da eh so viele Sportler leben, oder hast du dir da erst mehrere Möglichkeiten anschauen müssen, um das Richtige für dich zu finden?
Nee, das war sogar, also was das Gym angeht, war das mega easy. Die Base 5 hier ist super gutes Gym und super coole Leute. Also ich kannte die eh schon vom Sommer her, weil die auch gute Physios haben und so weiter. Also wenn mal irgendwas war, habe ich da eh schon mit denen ab und zu mal was gemacht. Und lag dann irgendwie auf der Hand. Und das habe ich eigentlich alles schon im Sommer abgeklärt, als ich da mal hier war. Vorher da war das easy. Und ansonsten hast du ja alles andere, was ich so draußen trainiere, das kann ich halt eh flexibel überall und immer machen.
Ja.
Indoor-Trainer halt noch mitgenommen, dass du hier auf der Rolle jetzt noch was machen kannst drin und dann ist eh easy. Und ja, Walli ist ja zum Beispiel auch hier, mit der dann ab und zu mal irgendwo hingefahren und trainiert.
Ja. Genau, das ist natürlich so.
Hat sich alles angeboten.
Aber bist du jemand, der dann, gerade wenn es so um Gym geht, eher alleine dorthin geht und alleine das Programm durchzieht? Oder magst du es schon mit irgendwem zu trainieren? Ich meine, klar, ihr habt wahrscheinlich komplett unterschiedliche Pläne, aber trotzdem kann man ja diese Wege da zusammengehen, Pausen zusammen machen und.
Ja, schwierig, weil irgendwie es doch dann sehr individuell ist, was man im Gym macht. Und ich bin dann doch jemand, der einfach, also ich will halt meinen Plan durchziehen und will das ordentlich machen. Und wenn ich eine große, normale Gym-Einheit draufstehen habe, dann gehe ich einfach whenever, sage ich mal, also wie es mir auch zeitlich passt, weil ich auch weiß, ich brauche so und so lange und so weiter und so fort. Und wenn jemand anderes Zeit hat und in der gleichen Zeit geht, dann ist das cool, weil dann kann man mal quatschen, aber ist jetzt nicht notwendig. Für mich steht das Training halt im Fokus. Wenn man vielleicht mal wie eine Easy-Einheit im Gym nur drauf hat und vielleicht eher mehr so Mobility-Sachen und so, klar, dann ist irgendwie vielleicht, dann ist es nochmal cooler, wenn man jemanden hat, so ein bisschen quatschen. Hm. Aber es lenkt halt auch gerne mal ab, ne? Also ich bin schon irgendwie, aber vielleicht auch, weil ich es über die Jahre jetzt gewohnt bin, einfach, was das Gym geht, Fan vom einfach alleine trainieren, durchziehen.
Ja.
Aber es ist natürlich immer cool, wenn jemand da ist, aber ich würde mich jetzt nicht auf jemanden da irgendwie zu groß verlassen.
Jetzt ist Innsbruck ja vor allen Dingen voll von, also voll von Sportlern und vor allen Dingen von Sportlern von so unterschiedlichen Sportarten, oder? Hast du da bei dir im Gym schon andere Profiathleten gesehen?
Hey, ja, voll. Das ist eh, und das ist halt das Coole, die Base 5, also dort trainieren halt mega viele Profisportler auch. Vor allem vormittags sind die dann oft auch dort unterwegs gewesen und habe ich jetzt schon einige Skifahrer und Co. kennengelernt.
Okay.
Oder zumindest mal Hallo gesagt. Und ja, ist schon ganz nice. Also jetzt momentan sind sehr viele Skifahrer eben auch dort.
Und guckt man da mal so rüber und denkt so, ah krass, was machen die denn da für einen Quatsch?
Das gucke ich immer. Ich hole mir immer Augen. okay. Aber meistens, ich habe, glaube ich, mittlerweile fast alles im Gym gesehen, was man so machen kann.
Nein, gut, nee, wie schlecht.
Exactly, ja. Aber wobei, es gibt schon immer mal noch was, was man neu denken kann. Oder mehr ist es dann eher, ist dann oft eher die Kombination aus Sachen. Also was macht man vor was und wie spezifisch jetzt, ich meine, die Übung ist klar, aber wie viel Wiederholung machst du jetzt speziell und wie viel Pausen und machst du es als Zirkel, machst du es als Einzelübung?
Ja.
So Sachen sind es dann eher, die mich, also dann geht's halt schon wieder ins Detail und dann musst du schon ganz genau hingucken, dass du das rauskriegst.
Die Halle, wo du vorher warst, Laufhalle heißt sie, ne?
Ja,
oder
genau.
Wo du immer noch bist, aber das ist, ist das ein öffentliches Gym oder ist das ist schon so eine geschlossene Geschichte, wo halt vor allen Dingen Leichtathleten trainieren oder halt einfach.
Genau, also deswegen heißt das Ding auch Laufhalle, weil es ist eine Indoor-Tartanbahn, also wie man es aus dem Stadion draußen kennt, ist das halt drinnen. Die hat eine 100-Meter-Bahn drinnen und noch einen kleinen Kreis quasi. Und dann angehangen dort ist eine Spielhalle und einen Kraftraum.
Mhm.
Und das nutze ich halt quasi. Und wir haben über die Jahre mit Thomas Röhler zusammen haben wir das Ganze, den ganzen Kraftraum und das Gym-Equipment eh so auch ausgebaut, dass das nicht nur noch Geräte sind und Langhandeln, sondern haben irgendwie auch halt einen Skiergometer, haben so ein Crossfit-Gerüst hinten reingebaut, dass man Crossfit machen kann, haben verschiedenste Slamballs gekauft, Kettlebells, whatever, Rudergerät, halt so Sachen, dass ich auch, weil mein Training jetzt ist relativ Crossfit-orientiert auch, dann brauche ich halt auch, da kannst du nicht in jedes Gym gehen und sagen, ich mache jetzt hier irgendwie mein Training, weil ich halt ganz oft noch einen Crossfit-Workout hinten dran habe und dann brauchst du halt die Möglichkeiten zu und das haben wir uns dort eigentlich ganz cool geschaffen, aber genau, es ist kein öffentliches Gym in dem Sinne, du müsstest Mitglied im Leichtathletikverein sein oder vielleicht in irgendeinem anderen Verein, der dann einen Slot in der Halle bekommt, um dort zu trainieren. Also ich bin auch Mitglied im LC Jena.
Ja, und da wo du jetzt hingehst, ist es ein öffentliches Studio.
Das ist quasi ein öffentliches Gym, ja.
Und jetzt gehst du ja gerne früh, also wir machen jetzt relativ früh den Podcast, weil du gesagt hast, du möchtest danach noch ins Gym gehen. Ich sag mal so, normal arbeitende Leute gehen ja jetzt nicht um 9.30 Uhr ins Gym. Yeah. Ist es dann auch so, dass du immer wieder so die Gewichte so von ganz, ganz leicht nach schwer stellen musst, weil vor dir halt einfach so eine 70-jährige Oma da ihre Übung gemacht hat?
Ha, witzig. Naja, ich hab nie drüber nachgedacht. Gar nicht. Also, wenn man ordentlich in ein gutes Gym geht und die Mitglieder cool sind, dann räumen die das ja auch alles wieder dorthin, wo es hingehört und muss man eigentlich nichts umräumen. Punkt. Und dann ist es auch so, also außer ich mache jetzt vielleicht Kreuzheben und Kniebeuge, brauche ich auch gar nicht so mega schwere Gewichte. Also ich bin jetzt auch kein 100-Kilo-Mann, der, keine Ahnung, 300-Kilo-Kniebeugen macht oder so, ne? Also es hält sich immer noch in Grenzen.
Aber so ein bisschen mehr wie Oma Else machst du wahrscheinlich schon.
Naja, das schon, aber die Oma Else geht auch nicht in die Base 5 trainieren.
Okay. Ja, weißt du, wir haben hier nicht so viel Auswahl bei uns und immer wenn ich hier im Fitnessstudio war, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja. Da war wirklich so, also da, ne, ich habe dann halt auch immer viel so in diesen Dingern gemacht, wo du diese Gewichte einstellst, indem du den Stecker so, wieder nach ja. unten reinmachst. Ja. Ja, also beim ja. Bank, hier, Beinpresse oder sonst irgendwas, ja. Und da ist wirklich so, wenn vorher halt eben Oma Else am Start war, dann hat man sich auf alle Fälle richtig gut gefühlt, weil man einfach den Stecker einfach von oben nach ganz unten reinstecken kann. Und ja, das war immer gut fürs Ego, aber man durfte halt auch nicht sehen, wer vorher dran war. Dann war das Ego-Zeug wieder weg.
Ich weiß tatsächlich, was du meinst, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, also als ich noch hier 15, 16 war und Speerwerfen gemacht habe und mein Trainer aus Jena dann gesagt hat, ich muss jetzt Krafttraining machen. Also habe ich mir in Saalfeld dann ein Fitnessstudio gesucht und war dann auch mal anderthalb Jahre in einem ganz normalen Fitnessstudio halt gewesen und habe dort auch viele Übungen an Geräten gemacht, weil wir erstmal überhaupt grundsätzlich aufbauen mussten, Gewicht. Und da habe ich das noch so ganz, ganz blass in Erinnerung,
ja.
Dass es ab und zu so war.
Ja.
Aber
das ist auf alle Fälle. Auf alle Fälle lustig, wenn man da in so einer Rentnergruppe trainiert.
Das glaube ich.
wo du gerade schon Saalfeld gesagt hast, du hattest ja jetzt da einen Vortrag, einen Auftritt. Und ja, hast dort was präsentiert. Erklär doch mal ein bisschen, was du da so erzählt hast und wie es für dich war.
Ja, war eine mega coole Veranstaltung gewesen, die Volksbank kam auf mich zu, letztes Jahr eigentlich schon um die Zeit, und hat gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte zu machen, weil sie das immer so ein, zweimal im Jahr machen, halt Leute einladen, die dann einen Vortrag halten und über, ja, also mir war es eigentlich komplett freigestellt, über was ich erzähle. Es gab dann schon so ein paar Ideen. Ich sollte vor allem halt zu meiner Person natürlich erzählen, und dann ging es so ein bisschen um Niederlagen oder Niederschläge und Motivation, wie ich mich da wieder quasi raus motiviere in meinem Sport. Und das war dann auch so ein bisschen das Thema des Vortrags. Also der Slogan war halt, ich gewinne immer. Und man muss den Vortrag hören, um zu wissen, wie das gemeint ist.
Ja.
Aber es war super cool, super coole Sache. Es war das erste Mal, dass ich so einen großen Rahmen halt gemacht habe. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es war im Kino gewesen, waren schon irgendwie 200 Leute da. Den Leuten hat es auch gefallen. Ich habe zumindest viel positives Feedback bekommen und war danach mit auch noch so ein bisschen Autogrammstunde und so. Echt cool organisiert und hab da voll Bock, mehr sowas zu machen.
Ja, aber wie, ich meine, klar, du bist so ein bisschen gewöhnt, glaube ich, auch vom Studium vor Leuten zu sprechen oder so, ne? Aber
vom Studium eigentlich nicht, also wüsste ich jetzt nicht.
Musstest du da keine Sachen irgendwie präsentieren oder was?
Ganz wenig, und wenn, dann ist es vergleichbar mit Schulkontext. Weil dann hast du ein Seminar, wo irgendwie 20, 30 Leute drin sitzen, und dann musst du vielleicht mal einen Vortrag halten, aber.
Ja. Und wie war es jetzt für dich, vor Leuten zu sprechen?
Was witzig war, ist normalerweise, wenn ich vor, das habe ich früher schon gemacht, irgendwie, ich suche mir dann immer einen Punkt, wo ich halt hinschaue, dass ich so einen Referenzpunkt habe, weil wenn ich in die Augen von, also ich muss sehr, sehr gefestigt sein in dem, was ich sage, dass ich irgendwie in die Augen gucken kann von den Leuten, weil mich das oft ablenkt halt, wenn ich dann Feedback da so bekomme. Jetzt stehst du halt in einem Kinosaal und du weißt ja ungefähr, wie Kinosäle ausgerichtet sind. Die Sitze gehen ja alle nach oben. Also ich hätte halt an die Decke schauen müssen, um irgendwie so einen ruhigen Punkt zu finden. Ich habe halt die ganze Zeit wirklich, egal wo ich hingeguckt habe, saßen Menschen.
Ja, und vor allen Dingen wahrscheinlich in Saalfeld ganz viele Leute, die du kennst, oder?
Ah ja, schon. Also ja. Es waren tatsächlich auch einige von weiter weg her, so aus Dresden oder aus, ich glaube, Nürnberg war noch jemand da und so. Aber es waren natürlich auch super viele aus der Region, die man kennt. Die meisten habe ich dann vorneweg schon mal ganz kurz gequatscht. Ja. Und ich habe dann einfach, aber es ging dann schon ganz gut. Man kann ja auch trotzdem zwischendurch die Leute durchschauen.
Ja.
hat mir echt Spaß gemacht, und dadurch, dass es, also ich bin im Vortrag ja schon noch ein paar Mal vorneweg durchgegangen, und ich wusste, und ich habe den lange vorbereitet auch, weil ich wollte, dass es halt ordentlich wird. Und dann war ich relativ sicher in dem, was ich halt sagen muss und will. Und dann ist es mir eigentlich auch leicht gefallen, darüber zu reden. Und auch vor, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ich meine, du hältst ja auch Vorträge vor noch viel mehr Leuten als 200, oder?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, also was ich tatsächlich immer am schwierigsten finde, ist, wenn da viele Leute sind, die ich kenne. Ja,
Okay.
also das, weil dann denke ich auch immer so, ja, okay, die kennen mich halt auch einfach von früher und wenn ich das jetzt so erzähle, keine Ahnung, also mit denen bin ich ja irgendwie aufgewachsen, so zum Teil, ne?
Hast du dann Angst, was Falsches zu sagen, weil die dich so gut kennen und
Ja, manchmal schon. Oder manchmal denkt man halt so, also du erzählst natürlich von einer Reise oder von irgendwas, wie du aufgewachsen bist, erzählst du natürlich so eine Geschichte, die sich durchzieht, aber was natürlich links und rechts am Weg passiert ist, wissen die ja. Aber das erzählst du ja nicht, weil du hast ja gar nicht die Zeit
okay.
und am
Ja.
Ende muss die Story ja in eine Richtung gehen. Und dann denke ich mir so manchmal, ja, okay, ich erzähle jetzt hier vielleicht, dass das und das super gut geklappt hat oder eben auch nicht geklappt hat. Aber die wissen natürlich auch noch von so den anderen Sachen, wo die jetzt hier vielleicht nicht erzählen möchte.
Ja, okay.
Ne?
Verstehe ich, ja.
Also das finde ich, und tatsächlich, umso kleiner die Gruppe, vor der du sprichst, umso schwieriger finde ich es. Ne? Also von daher,
Okay.
diese 20 Leute, die du vielleicht beim Studium mal hattest,
Ja.
sind. Also in meinen Augen ist sowas immer viel schwieriger, wie du hast jetzt 200 Leute. Weil so 200 Leute,
Okay.
da verschwimmt das halt auch irgendwann, da sind es so viele Leute, dass du ja, dass du das halt gar nicht mehr so richtig realisierst, wer da alles ist, weil es einfach so viele sind. Und bei 20 kriegst du ja von jedem die Reaktion mit. Und das finde ich echt manchmal so ein bisschen schwieriger. Also tatsächlich so
Okay.
der größte Vortrag, den ich gehalten habe, der war so. Ich glaube, 1100 Leute im Raum.
Boah, das ist schon viel.
Merkst du aber dann nicht mehr, ja? Also ob
Okay,
300 oder 1000 merkst du nicht mehr. Und der kleinste Vortrag, den ich gehalten habe, war vor drei. Und das Interessante ist, dass sowas immer relativ schnell aufeinander kommt. Also wenn du so in so
ja.
einem Tausenderraum stehst und denkst so, jawohl, ich habe es geschafft, dann stehst du auf alle Fälle die nächste Woche vor drei Leuten und denkst so, doch nicht.
Back to reality.
Und dann ist halt so, keine Ahnung, vor so ganz wenig Leuten diese Geschichten zu erzählen, die ja auch für eine größere Menschenmenge gemacht sind. Also du sprichst ja anders, die Witze
Das,
funktionieren anders und so.
ja.
Und wenn da so drei sind, so eigentlich so im 101, dann denkst du wirklich so, oh Gott, ey, aber mein Text funktioniert hier irgendwie gar nicht.
Ja,
Ja.
das wollte ich gerade sagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass, weil, vor allem jetzt bei, sag ich mal, drei Leuten oder halt fünf, sechs, dass du natürlich, das wäre eigentlich eine ganz andere Art und Weise des Vortragens. Ich würde das ja schon fast gar nicht einen Vortrag dann nennen, sondern eigentlich mehr eine Art Gespräch halt, ne, oder
Ja.
so. Und ich glaube, was auch ist, wenn du so wenige Leute hast, da ist doch viel schneller mal Interaktion halt auch da. Und dass die
Ja.
vielleicht auch mal was fragen und so. Und dann musst du natürlich darauf reagieren und vorbereitet sein.
Ja, genau. Das ist was, also zumal in meinem Vortrag, das ist was ich auf alle Fälle gar nicht will, in dem Vortrag eine Frage, weil das bringt mich komplett aus dem Konzept, ne? Also
Okay.
von daher, ja, aber finde ich cool, dass du das gemacht hast und ja, ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, oder? Da vor vielen Leuten zu stehen und zu sprechen. Also.
Ja, es macht schon Spaß. Und das Coole ist, dass es ging wirklich ja so ein bisschen in die Motivationsrichtung bei mir auch und so Lebensweisheiten, sage ich jetzt, aber so, ich habe es genannt, so Prinzipien, nach denen ich halt lebe, die für mich funktionieren und die mir auf dem Weg zum Sieg halt helfen und über so eine Sachen halt zu sprechen und da so ein bisschen die Leute zu inspirieren und Beispiele zu nennen und so. Das ist schon cool, wenn man da irgendwie so ein bisschen was mitgeben kann. Und also was auch cool war, die Leute haben irgendwie im Vortrag geklatscht. Da war ich irgendwie gar nicht drauf vorbereitet. Weil wir fangen die an zu klatschen. Ich dachte, Hilfe, was ist denn jetzt los? Und so ein Feedback schon allein zu bekommen, ja, das war echt cool. Nee, also macht voll Spaß und habe ich auch Bock, in Zukunft halt mehr zu machen, je nachdem, wie sich's anbietet.
Ja, mega cool. Du warst relativ mutig, du bist beim Fahrrad reingefahren, die Treppen runter. Eigentlich kein Problem, aber kennst du Regina Stiefel?
Ich
Das
weiß. Ja.
ist die,
Natürlich kenne ich die.
das ist die, die bei, ich glaube, was war es, Stern TV oder so, ne?
Nee, es war bei was nicht so das aktuelle Sportstudio mit Günther ja auch
Ich weiß nicht, ob es Stern
damals.
TV mit Günther Jauch war, aber es war
Nicht Stern
definitiv
TV.
Günther Jauch.
Nicht Sportstudio.
Und ja, ich sag mal so, die hat das wahrscheinlich auch schon 100.000 Mal richtig gemacht. Dieses Mal halt einfach falsch.
Und das Witzige war, jeder kennt dieses Video. Also selbst wenn
Ja.
man nicht irgendwie Fahrrad fährt, kennt man dieses Video. Und
Ja.
ich hab, ja, ich finde es ja, also das ist einfach super unglücklich passiert für sie. Und es kann halt auch mal einfach passieren, ne? Dass man da irgendwie, ich weiß ja nicht, ob sie blöd in die Vorderradbremse gegriffen hat oder. Und davon abgesehen, die Fahrräder damals waren ja auch ganz.
Ja,
Also
klar.
mit meinem Fahrrad über Länge zu gehen, das musst du erst mal schaffen auf so Treppen. Also da musst, das musst du schon. Da
Muss
musst du
es
schon
noch
arg in die
anlegen.
Vorderrad. Das musst du wollen. Genau, und von daher, ich will das gar nicht irgendwie. Also mir tut es einfach leid für sie, weißt du, dass das dann so da passiert ist. Deswegen will ich das gar nicht zu sehr ausschmücken, aber ich habe natürlich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten darauf bekommen. Und ich bin auch die Treppe zweimal vorher runtergefahren, um es zu üben.
Okay. Ja, also wie du schon sagst, es gibt wahrscheinlich keine Leute, die das nicht gesehen haben, aber für die Leute, sollte sie mal nicht gesehen haben, gibt es ein Video, wo Regina Stiefel angekündigt wird als die beste Mountainbikerin Deutschlands und die Treppe zum Studio runterfährt und irgendwie nach der fünften, sechsten Stufe einfach sowas von vorne über den Lenker geht.
Also richtig toll.
Und man muss sagen, also in dem Moment wahrscheinlich richtig scheiße und richtig peinlich, aber gut, da lacht jetzt immer noch jeder
Ja,
drüber, aber ich glaube, dass jeder
in dem
weiß,
Moment.
dass das natürlich einfach ein blöder Zufall ist. Und ihrer Popularität hat es wahrscheinlich gut getan, oder?
Ja, ich denke auch. Das,
Also.
es gibt, ich muss gerade drüber nachdenken, es gibt manchmal so Situationen, da kannst du mit gewisser Komik die Peinlichkeit noch überspielen, aber das war schon an einem Limit, wo es das ist so unangenehm, dass du, glaube ich, schon mal kurz im Boden versinken willst.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, als ich jetzt Skifahren war und wir auf dem Gletscher waren in Stubai und sind natürlich, ich wollte mal unbedingt mir die Sprünge halt angucken, ne, wo die ganzen Freestyler mal drüber hüpfen. Und dann standen wir oben am Run-In und natürlich, also auf gar keinen Fall springe ich sowas, aber ich habe halt so ein bisschen geschaut und wollte dann links an der Seite halt runter. Und es war super eisig da oben und ich hatte meinen Skistock so rechts in den Schnee so neben mich gestellt. Also halt, der war an meiner Hand auch dran. Und plötzlich fangen halt meine Ski auf dem Eis an, einfach nach unten halt zu rutschen, Richtung Skistock. Und dann natürlich auf den, ich habe den Skistock so schnell nicht aus dem Eis gekriegt oder aus dem Schnee gekriegt. Und dann falle ich halt über meinen Skistock und dann so 10 Meter den Hang runter, wo halt ungefähr, weiß ich nicht, wie viele coole Kids dort stehen. auf dem Stubaier Gletscher, an der Free, an den Sprüngen halt dort. Und ich dachte mir so, nein, ist gerade nicht ernsthaft passiert, oder?
Die haben sich auch
Aber
gedacht, ey, ah ja, cool, das ist unsere
die
Downhill-Hoffnung. Super.
ja, da, aber mich kennt ja keiner dort auch, ne?
Ja.
Mal sowieso. Aber das war aber noch so eine Art Peinlichkeit, wo ich dachte, okay, da habe ich mich irgendwie so zweimal noch so gerollt und naja, habe dann ein paar versucht, coole Schwünge in den Schnee zu zaubern und bin einfach weggefahren. So, das war irgendwie noch okay. So, weißt du? Aber das
Ja.
mit der Treppe ist ein bisschen.
Aus der Situation kommt man schlecht raus, weil ihr danach wird mir noch
Das
interviewt.
ist es
Also,
ja,
genau,
richtig.
da war es schwierig mit Wegfahren. Aber bei dir hat ja alles funktioniert und ja, freut mich, dass das so, dass es gut geklappt hat und dass dir es Freude gemacht hat.
Ja.
Ja, ich meine, grundsätzlich, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, diese Region, ja, da wächst das Mountainbiken halt auch echt, oder? Also da ist es mittlerweile durch die Feen-Trails, aber die hatten jetzt auch so einen Urban Downhill und. Also da passiert richtig was.
Ja, voll. Genau, also es ist mega schön zu sehen, dass da gerade wieder viel Engagement am Start ist. Und zum Beispiel, jetzt, weil du den City Downhill angesprochen hast, die Leute in Pößneck, was das Mountainbike angeht, die haben schon über viele, viele Jahre da immer viel sich engagiert und so weiter und jetzt mal wieder ein großes Event auch gemacht. Plus halt der Verein in Saalfeld. In Jena tut sich tatsächlich auch ein bisschen was. Wir haben jetzt einen Dirt-Park genehmigt bekommen. Also den gibt es halt schon seit Jahren illegal, halt mehr oder minder. Und seit 10 Jahren wird halt dafür gekämpft, dass das Ganze legal gemacht wird. Und jetzt ist es endlich soweit, dass die Stadt dem Verein den Platz halt offiziell überschrieben hat und man jetzt auch wirklich dort machen darf, was man möchte. Also was heißt machen darf, was man möchte, aber halt ganz offiziell die Sprünge dort in den Pumptrack halt bauen darf. Und das ist auch nochmal ein cooler weiterer Schritt. Und wir wollen, oder es soll auch dann Trails legalisiert werden, auch in Jena. Mal schauen, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Eisenberger Mühltal sind ja auch legale Trails.
Ja.
Genau.
Passiert schon
Also es tut
einiges.
sich überall was.
Ja, das ist echt cool zu sehen. Ich meine, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, den Adrian, der da wirklich viel für kämpft, dass er halt irgendwie in Thüringen Mountainbike-mäßig sich was bewegt, ne?
Ja.
Und ja, es ist schön, wenn man so sieht, dass das so overall irgendwie Früchte trägt und dass auch da so langsam was passiert und das. ja, ist definitiv schön zu sehen.
So, bevor es jetzt hier gleich mit der Folge weitergeht, einmal eine kleine Werbung. Und zwar, mein Partner Deutsche Dienstrat hat gerade eben an Nikolaus ein neues Video rausgehauen, in dem sie zeigen, was für Probleme vielleicht auch der Weihnachtsmann haben könnte im Winter. Schaut euch das definitiv mal an, weil das ganze Video und die ganze Kampagne dazu ist verbunden mit einem Gewinnspiel. Und wenn ihr mal auf Social Media schaut, dann findet ihr die Teilnahmebedingungen für das Deutsche Dienstrat-Gewinnspiel. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück steht bei euch vielleicht auch an Weihnachten ein kleines Präsent von Deutsche Dienstrat unter Baum. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das letzte Mal, als einer von uns so eine rauchige Stimme hatte, so wie du jetzt, war ich das. Und zwar, da habe ich irgendwie in Gran Canaria im Zimmer gelegen bei meinem Rennradtrainingslager, was ich die Hälfte der Zeit im Bett gelegen habe. Und da warst du gerade in Tasmanien bei der Red Bull Hardline. Und wir haben darüber gesprochen, dass es schade ist, dass du nicht mitfahren konntest. Du hast es angeschaut, hast aber irgendwie dir gewünscht, da irgendwann mitfahren zu können. Und jetzt bist du, hast du die Official Invitation bekommen dafür. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja schon irgendwie so ein Ritterschlag, oder? Ja. Wie fühlt sich das jetzt an? So.
Ich erstmal, was für eine Überleitung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das kommt. Ah, richtig gut. Fühlt sich eigentlich mega cool an. Ich war ja nun letztes Jahr dort oder dieses Jahr, ich sag mal letztes Jahr, weil die Saison ist vorbei und dann ist das für mich mal das
letzte. Das geht mir ganz genauso, ja.
Schlimm. Aber ihr wisst ja, dieses Jahr. Es ist Red Bull Hardline und das sind super große Sprünge. Das ist schon auch definitiv gefährlich und risikoreich, aber es ist irgendwie nicht wie Wales, wo selbst wenn du einen Sprung irgendwie noch clean springst, es einfach Sprünge gibt, die super harte Impacts haben. Mhm. Du ganz oft schlechtes Wetter hast, Wind hast viel mehr als in Tasmanien. Also es sind einfach so viele Faktoren, die es schon ein bisschen einfacher machen oder sicherer, würde ich sagen, in Medina jetzt. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass alle Sprünge sind sicher, solange du den richtigen Speed hast und gescheit halt abspringst. Mhm. Und deswegen bin ich da relativ confident, dass ich das theoretisch schaffen kann. Und ich will da auch anreisen. Ich habe schon gesagt, ich möchte da nicht irgendwie hinfahren mit, ich ticke irgendwie ein, zwei Features oder ich hake so ein, zwei Features ab, sondern ich will halt dorthin kommen und einen Rennlauf fahren. Also das ist mein Ziel.
Keine Frau, oder? Oder
ist ja, es doch, doch. Gracie und Lou sind dieses Jahr gefahren.
In Tasmanien
in Tasmanien. Nee, nicht in Wales.
Okay.
In Wales war dann wieder das Wetter auch zu schlecht und alles. Und in Wales sind, wie gesagt, auch nochmal. Wobei, ne, die Mädels sind das Road Gap in Wales auch schon gesprungen. Mhm. Das ist nochmal krasser als das in Medina.
Ja.
Aber da fehlten trotzdem noch die 90 Footers. Die sind sogar noch nicht gesprungen und.
Bei der Hardline ist es ja auch immer noch eine andere Sache. Ich meine, das ganze System, ich weiß nicht, wie das jetzt in Tasmanien ist, aber in Wales ist es ja so ein bisschen so eine Jam-Session. Also ne, man arbeitet sich so gemeinsam irgendwie runter und macht so einen Sprung nach dem anderen und alle gehen halt irgendwie so runter und arbeiten sich da durch. Aber dass du dann die ganze Strecke als Rennlauf fährst, das machen dann doch irgendwie so die wenigsten. Ne? Selbst wenn die komplette Strecke oder jedes Feature gesprungen sind, dann wirklich beim Rennlauf dabei zu sein, ist ja dann nochmal eine andere Nummer, oder?
Also das ist definitiv nochmal eine andere Nummer und da bin ich im Kopf, also das kann ich mir im Kopf gerade noch nicht vorstellen, wie das funktioniert und wie ich mich da fühlen werde. Also ich kann mir super vorstellen, glaube ich, jedes Feature mindestens einmal oder zweimal zu springen und abzuhaken. Das aber dann alles aneinander zu packen und einen vollen Rennlauf zu fahren und ein Feature nach dem anderen auch zu springen. Und es ist ja trotzdem auch eine lange Strecke. Ich weiß noch, dass Gracie gesagt hat, dass sie schon auch feste Arme einfach gegen unten hatte. Und dann springst du halt noch 19 Meter Roadcaps und sowas. Mhm. Das hat also nochmal eine ganz andere Geschichte. Da musst du auch so sicher in dem Springen sein und eigentlich gar nicht mehr Angst haben vor den oder Respekt haben vor den Sprüngen, sondern einfach so, ja, klar, mache ich. Mhm. Und deswegen, ich fand es eigentlich sogar noch viel krasser, die Lou Ferguson ist ja auch einen vollen Run gefahren, aber die ist ja zweimal gestürzt. Die ist im oberen Teil schon gestürzt, wo ich schon dachte, ob sie wieder aufs Bike steigt. Und dann ist sie halt weitergefahren und alle waren so geil, cool. Sie fährt weiter und dann haut sie im unteren Teil kurz bevor die ganzen letzten großen Sprünge kommen halt nochmal hin. Und dann haben wir alle so gedacht, ja gut, jetzt, das war's halt. Jetzt sagen sie, und da ist sie auch richtig über den Lenker gegangen, so Skorpion gemacht und alles. Und dann steht die wieder aufs Fahrrad und fährt den Lauf noch zu Ende. Und da habe ich noch gedacht, Alter, krass.
Ja, das ist dann wirklich krass, ne? Also, weil das, was
also, du das ja fand ich sogar mental noch krasser als Gracies Lauf. Aber Gracie ist natürlich clean alles gefahren und super cool.
Ja. Ja, aber alleine dann halt so diese, ja, vom Kopf her das zu packen, dass du halt dann sagst, nee, also das, da habe ich schon noch die Konfidenz, da drüber zu springen. Also das ist echt krass. Wir haben ja damals in dem Podcast relativ viel drüber gesprochen. Okay, was bedeutet das für eine Saison? Was bedeutet das auch für Sponsoren? Natürlich ist es ein riesen Media-Event. Das Risiko ist natürlich relativ groß. Ich meine, einen Tag nach unserem Podcast ist dann dein Teamkollege gestürzt und war, glaube ich, ist er dieses Jahr überhaupt ein Rennen gefahren? Ich glaube, der war die ganze Saison raus, ne? Und das ist natürlich schon irgendwie krass auch für Sponsoren, die ja einfach viel Geld ausgeben. Was sagen denn deine Sponsoren dazu, dass du da eingeladen bist? Finden die das gut oder ist da auch so ein bisschen, vor allem mit der Geschichte vom letzten Jahr, so ein bisschen, ja?
Nee, also vom Team kam da gar keine Zurückhaltung oder so, die stehen da 101% hinter mir, hinter uns, hinter Jackson, Laurie und mir und supporten uns da vollends und das ist auch super cool. Ich habe nur positive Rückmeldung bisher bekommen und jeden freut es eigentlich und findet es mega cool, dass das klappt und dass ich das mache. Und für mich ist es auch einfach, es ist halt mal was anderes. Und ich weiß, und ich bin mir des Risikos bewusst, und ich weiß, dass es auch noch eine Weltcup-Saison danach gibt. Aber ich habe einfach auch gerade mal irgendwie Bock, mich selbst zu challengen und zu pushen. Und was, also nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal zu einer Red Bull Hardline eingeladen werde. Mhm. Und so weiter und so fort. Und allein schon der Fakt halt, dass die der Meinung sind, ich könne das können, ist irgendwie halt mega geil. Hm. Und das jetzt noch unter Beweis stellen zu können, ist einfach so cool. Und dass alle Sponsoren, alle Partner und so weiter da dahinter stehen, umso besser. Ja, klar ist es mit Jackson jetzt unglücklich gelaufen letztes Jahr. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, er ist an keiner krassen Stelle gestürzt, dass man jetzt sagt, er hat einen riesengroßen Sprung gecased oder irgendwie sowas, sondern er ist halt in Anführungsstrichen im einfachen Terrain, also im technischen Gelände halt gestürzt und einfach viel zu schnell da reingefahren. Das hätte in jedem anderen Downhill-Rennen auch passieren können. Und dass es natürlich auch noch gerade mit einem Kreuzbandriss endet. Also ich habe schon für mich auch ein bisschen kalkuliert, muss ich ehrlich sagen. Es sind 3 Monate bis Saisonbeginn. Also normale Verletzungen sind bis dahin ausgeheilt, wenn du dir jetzt nicht gerade ein Kreuzband reißt. Mhm. Also ich weiß schon, dass ich da definitiv auch stürzen kann und mich auch kaputt machen kann. Und ja, wenn es halt ganz blöd läuft, dann ist es eine große Verletzung, die dich halt ein halbes Jahr oder ein Jahr rausnimmt. Und dessen bin ich mir auch definitiv bewusst, aber ja, das Risiko wird eingegangen. Ja. Und ich bin mir, also ich sag halt, ich will einen vollen Lauf fahren, ich will Rennlauf fahren, aber wenn die Bedingungen vor Ort es nicht hergeben, weil zu windig, weil ich mir doch zu sehr einscheiße und nicht schnell genug alle Sprünge abhake und nicht ready bin für den Race Day, ja gut, dann, also ich finde, ich muss auch, das muss ich mir auch immer wieder sagen, so sehr ich das will, muss ich trotzdem auch smarte Entscheidungen treffen, dass wenn ich merke, okay, mein Skill-Level ist jetzt doch nicht hier oder die Bedingungen außen herum, also das Wetter und Co. spielen halt doch nicht mit, dann wird es halt vielleicht dann doch darin enden, dass man halt nur ein paar Features gesprungen ist und fertig. Und dann ist es vielleicht auch so, und dann ist es, glaube ich, trotzdem eine coole Erfahrung.
Ja, ja ich meine, da ein paar Features springen, das ist ja schon mal einfach super cool. Was ich mich aber frage, es gibt ja einfach so, ja, so, ich sag mal so Punkte, wo du ins nächste Level kommst in so einer Karriere, ja. Da ist sicherlich der erste Weltcup war für dich wahrscheinlich einer, das erste Podium, der erste Weltcup-Gewinn. Ist die Einladung zu Hardline jetzt auch so ein Punkt, der einfach nochmal so ein nächstes Level aufmacht?
Ja, definitiv. Das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Kapitel, was da jetzt aufgeschlagen wird.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Dass du halt eigentlich ist dieses, ich sag jetzt mal, dieses Rennen ist ja für den ganzen sportlichen Wettkampf, in dem du dich befindest, ziemlich, ja, unrelevant. Aber trotzdem hat das einfach so ein Prestige, dort eingeladen zu werden und gerade weil du dich dafür nicht qualifizieren kannst, sondern weil du eingeladen wirst, ist es nochmal irgendwie so eine, so ein ganz anderes Level da, ja, dazuzukommen, oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das macht es auch für Sponsoren und Partner wiederum sehr interessant, weil einfach die mediale Aufmerksamkeit schon sehr groß ist. Also das, ja, kann man eben auch sehr, sehr viel daraus ziehen.
Was zählt mehr, ein Gewinn der Hardline oder ein Weltcup-Sieg?
Sieg der Hardline, würde ich sagen. Und aber zählt mehr als ein Weltcup-Sieg, aber ein Weltmeistersieg, also ein WM-Sieg, würde mehr zählen als Hardline.
Ja, dann hast du natürlich auch auf Leben lang irgendwo einen Regenbogenstreifen auf dem Trikot, ne?
You das got
halt,
it.
Das ist halt was, was du halt einfach nie, nie wieder verlierst. Aber genau, das steht ja dann danach in der, also dann in der
Agenda.
In der Sommersaison an, oder?
Ja.
Hatte ich so gedacht, dass das bei dir auf alle Fälle, hast du so geplant dann, oder?
Habe ich schon so geplant. Wobei ich schon wieder, aber ich will mich nicht selber runter, wie sagt man, nicht runter machen, aber das Kleinreden, aber Champery ist jetzt nicht ganz so meine Strecke.
Okay.
Aber schauen wir mal. Weil noch viel Zeit bis dahin.
Zu steil oder?
Irgendwie nicht, dass ich Probleme habe, im Steilen zu fahren oder so, aber ich habe, glaube ich, Probleme, schnell im Steilen zu fahren. Also da sind andere Mädels, die kriegen das irgendwie immer noch ein bisschen besser auf die Ketten. Also ich habe irgendwie jetzt dieses Jahr bei der EM dann schon so gedacht, ich meine, da war ich ja noch nicht so richtig wieder fit, muss man irgendwie auch sagen, nach der Verletzung. Also ich war schon fit, aber nicht auf dem Speed halt, aber ich habe irgendwie so gedacht, boah, das war ich echt, also es war jetzt gut, ich bin jetzt nicht langsam gefahren, dann bist du irgendwie Fünfte. Also, wo haben die noch Zeit gemacht? So. Also, schauen wir mal. Aber das Coole ist ja, dass die, ich meine, es werden viele machen, aber ich werde vorher auf jeden Fall ein, zwei Mal hinfahren und trainieren. Und,
ja.
Weil das ist eine sehr eigene Strecke, auch Champery, von der Charakteristik.
Ja, ich glaube, das macht es halt auch auf der einen Seite irgendwie so spannend, weil die Leute dann halt vielleicht doch nicht so in einer Zehntel oder einer Hundertstel Sekunde unterwegs sind, sondern da gibt's, das ist halt so eine Strecke, wo es noch so Unterschiede gibt, oder?
Ah, nee. Also oder ist war das nicht dieses mehr so? Jahr, war gar nicht dieses Jahr. Ich meine, es war auch sehr trocken gewesen. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie die Strecke damals, als Danny Hart gewonnen hat, gewesen ist. Also da bin ich sehr nie gefahren,
nicht trocken,
aber die war.
Auf alle
Fälle. Also, okay, ja, sie war nicht trocken, richtig. Aber sie war, glaube ich, auch deutlich anspruchsvoller noch und die haben so viele fette Anlieger da jetzt reingebaut und es, ich meine, man muss sagen, sie haben es zum Rennen jetzt ein bisschen anders gesteckt gehabt, sodass ein, zwei Anlieger weggecuttet wurden und ein paar frische Sektionen drin waren, aber wenn du im Bikeparkbetrieb fährst, ist das halt einfach eine Kurve an der anderen und du hast mehr oder minder keine Linienwahl und das macht es dann irgendwie auch, und es war jetzt auch zum Rennen, trotz dass sie da neue Stücken reingesteckt haben, war da eigentlich auch nur eine Linie, die Sinn gemacht hat und das Rennen ist echt eng geworden dadurch, also gab jetzt irgendwie nicht mega, mega Zeitunterschiede und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht groß anders dann so wie dieses Jahr wird, nächstes Jahr wird. Oh.
Ich meine, du bist jetzt noch so ein bisschen in der Off-Season, oder? Oder hast du jetzt eigentlich schon wieder wirklich angefangen zu trainieren? Also nicht dich fit zu halten, sondern wirklich wieder aufzubauen?
Nee. Also ich habe definitiv angefangen zu trainieren. Ich habe vor 3 Wochen jetzt die erste richtige volle Trainingswoche gemacht, also Anfang November. Und ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal seit meinen Sperrwurfzeiten einen richtigen Coach wieder. Ich habe irgendwie auch da, ich habe nach der Saison dieses Jahr so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, Veränderung zu wollen. Deswegen die Wohnung oder das Zimmer in Innsbruck. Deswegen auch die Zusage zur Hardline. Deswegen auch jetzt einen Coach oder eine Coachin. Wie sagt man das, wenn es weiblich ist? Aber ich habe eine Trainerin jetzt quasi und super cool. Auch mal einen Plan jetzt einfach zu haben und den sich nicht jedes Mal selber auszudenken. Und natürlich dann jedes Mal Ausdauertraining, Intervalle und Co., also Strength and Conditioning. Und der Fred macht aber nach wie vor meine Skill-Einheiten. Ich fahre jetzt übernächstes Wochenende, bin ich wieder bei ihm. Und dann machen wir eine Einheit. Und der hat zum Beispiel, habe ich jetzt einmal die Woche, hat mir Nadja auch eine Skill-Session reingeschrieben, wo ich halt, habe ich tatsächlich heute auch dann, wo ich eine Stunde, anderthalb halt absolute Basic Skills machen soll. Und da habe ich dann auch wiederum mit Fred Rücksprache nochmal gehalten, hier, an was soll man, was denkst du, was ist das Nötigste, an dem wir arbeiten müssen. Und so läuft das eigentlich ganz gut zusammen.
Okay.
Das Wichtigste, das Wichtigste.
Ich habe ja mit Fred zusammen dieses Bootcamp mal gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe jetzt aber auch wieder angefangen, diesen Winter das durchzuziehen. Und das ist was, was ich auf alle Fälle jedem empfehlen kann. Guckt euch bei MTB News nochmal das Bootcamp an. Das ist so ein Trainingsprogramm, was dich halt echt fit macht für den Sommer. Und das Jahr, wo ich das wirklich komplett durchgezogen habe, und da habe ich das mit einem Kollegen gemacht, und der sagt auch jetzt immer noch, ey, es war so geil, man hat einfach so viel mehr Kraft, Stabilität gehabt und so. Und ich meine, auch du arbeitest mit Fred zusammen, also kannst sagen, das ist wirklich ein fähiger Mann. Und die Aufgaben oder die Übungen, die der da stellt, die machen wirklich Sinn. Also check das mal.
Ich habe das mir damals auch alles angeschaut. Also ich weiß ja, wie Fred auch im Gym und so arbeitet. Und der macht ja super viele bike-spezifische Übungen auch, die halt dann aufs Fahrrad zu übertragen sind. Und es sind auch immer halt nichts Klassisches so dabei. Und das ist irgendwie cool, das macht es interessant. Und für jemanden, für Mountainbiker, auf jeden Fall eine coole Sache.
Ich habe hier wieder das gleiche Problem. Warte mal. Dann lass auch irgendwie sehen, dass wir aus dem Podcast...
Ja.
Klatsch du mal.
Gut.
Genau, ich habe.
Können wir jetzt einen schönen Abschluss machen.
Genau, ich habe dich da immer weiterreden lassen, weil ich kann das ja dann zusammenschneiden, ist ja kein Problem. Aber genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Abschluss, oder?
Ja.
Mega cool, ey, dann, wie gesagt, ich trainiere weiter mit dem Bootcamp von Fred. Du trainierst mit deiner neuen Trainerin, bereitest dich aufs nächste Jahr vor. Und ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Erfolg bei der Vorbereitung, dass du jetzt schnell wieder fit und gesund wirst, dass es da richtig vorwärts gehst, weil, deine Saison startet ja nächstes Jahr ein bisschen früher wie sonst, wo du auch 100% sein solltest, oder?
Ein kleiner Zwischenstopp.
Aber das verändert schon das Training, oder?
Es verändert das Training im Sinne von, dass ich großen Fokus auf Springen diesen Winter lege und gelegt habe schon. Und ein, zwei Trips jetzt noch geplant habe, um an meinen Jumps zu arbeiten. Ja.
Okay, sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Und wir hören uns ja relativ bald schon wieder.
Genau.
In diesem Sinne.
Super, Tobi, danke.
Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.